Immer wieder landen wir am Wasser.
Ist mir auch schon aufgefallen.
Tom, woher hatten eigentlich die Ehinger Brauer ihr Wasser?
Du meinst, weil ich dir mal von dem Verbotsschild erzählt habe, nicht in den Bach pinkeln. Und warum wohl nicht?
Ich ahne es. Mit den Hygienevorschriften nahm man es in früheren Zeiten eben noch nicht so genau.
Da könnte ich dir wahre Schauergeschichten erzählen, Heike.
Nur zu, du kennst doch mein Faible für Grusel.
Ich sage nur Ochsengalle. Also es soll im Mittelalter tatsächlich vorgekommen sein, dass ein Brauer dem Bier Ochsengalle zugab oder Pech, Kreide, Ruß oder harte Eier.
Na dann Prost!
Wahrscheinlich waren die Mägen der Biertrinker im Mittelalter etwas robuster als die unsrigen. Das Wort Lebensmittelskandal war noch nicht erfunden, obwohl sich Kaiser Barbarossa himself mit dem Themenkreis des Problembiers beschäftigt hat, verbunden mit der Verleihung des Stadtrechts an Augsburg im Jahre 1156 war eine Rechtsverordnung zur Bierqualität. So heißt es in einem Paragraphen, ich zitiere, wenn ein Bierschenker schlechtes Bier macht oder ein ungerechtes Maß gibt, soll er gestraft werden.
Und außerhalb Augsburgs herrschte im Brauwesen Gesetzlosigkeit?
Nein, bereits im Mittelalter waren vielerorts Brauordnungen erlassen worden. Aber dennoch glichen manche Biere seltsamen Cocktails. Da gab es beispielsweise das hochoffizielle Grutbier, ein Kräuterbier und noch ohne Hopfen. Das Recht, dieses zu brauen, wurde von der Obrigkeit verliehen. Die Inhaber solcher Rechte genossen eine Art Gebietsschutz. Archäologisch lässt sich nachweisen, dass es diese Art von Bier bereits in der Zeit um Christi Geburt gab.
Bier ohne Hopfen?
Im Mittelalter war Hopfen als Bierzusatz in einigen Städten des Rheinlands sogar ausdrücklich verboten. Einen gegenläufigen Trend gab es auch. Eine Verordnung der Stadt Weimar aus dem Jahr 1348 legte fest, dass kein Brauer etwas anderes als Malz und Hopfen zu seinem Bier tun solle, bei Vermeidung von Strafe an Leib und Gut. Erlasse gleichen Inhalts sind 1447 in München und 1493 im ebenfalls bayerischen Landshut formuliert worden.
Da sind wir doch schon fast beim berühmten bayerischen Reinheitsgebot.
Das kam dann im Jahr 1516. Es handelte sich dabei um die erste landesweit gültige Brauordnung. 1709 übernahm Württemberg diese Regelung.
Und das deutsche Reinheitsgebot?
Es bedeutete die Übernahme des bayerischen Reinheitsgebots in nationales Recht. Es ist definiert im deutschen Biersteuergesetz von 1906. Aber bevor du mich jetzt fragst, nein, das Sortiment der 53 Ehinger Biere dürfte nicht durch Grutbier oder Ochsengallenbier erweitert werden.
Hopfen und Malz, Gott erheut's. Und natürlich auch das Reinheitsgebot.
Hygienische Gründe spielten übrigens beim Erlass des bayerischen Reinheitsgebotes keine Rolle.
Du siehst mich staunend.
Nein, denn im ersten Teil der Verordnung ging es um die Regulierung der Bierpreise. Bekannt ist heute vor allem der zweite Teil, der die Zutaten festlegte. Der Hintergrund dieser Festlegung war vor allem die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung. Gerste wurde mit dem Gebot dem Bereich Bierbrauen zugeordnet. Der wertvollere Weizen oder Roggen aber sollte den Bäckern vorbehalten bleiben. Und es gibt Indizien dafür, dass das Reinheitsgebot ein frühes Drogengesetz war. Der Hopfen wurde vorgeschrieben, um berauschende Bierzusätze wie Porst, Bilsenkraut, Schlafmohn, Muskatnuss oder Wermut auszuschließen. Diese galten dazu als heidnische Ritualpflanzen, womit also auch noch die Religionspolitik hereinspielte.
Und woher hatten die Ehinger Brauer nun ihr Wasser?
Früher teils tatsächlich aus der Schmiech, liebe Heike. Heute kommt's aus regionalen Tiefenbrunnen.